Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext steht im Buch der Sprüche, Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Sprüche 1, die Verse 1 bis 7. Dieses Buch enthält weise Sprüche von Salomo, dem Sohn Davids, dem König von Israel. Sie lassen uns Weisheit und rechte Unterweisung erkennen und Worte, die von Einsicht zeugen, verstehen. Sie lassen uns rechte Unterweisung annehmen, sodass es zu einem klugen Verhalten führt, nämlich zu tun, was richtig, gerecht und unparteilich ist. So können wir unerfahrene Menschen zu Klugheit, junge Leute zu Erkenntnis und Besonnenheit führen. Lasst die Weisen hören und noch mehr lernen, die, die schon Einsicht haben, weiter Belehrung annehmen. Sie sollen die Sprüche verstehen, die nämlich Gleichnisse sind, und die Ausbrüche von Weisen, die nämlich Rätselsprüche sind. Die Furcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Aber Narren verachten Weisheit und rechte Unterweisung. Das Thema der Predigt lautet: Keine Weisheit ohne Gottesfurcht. Die Verse, die wir eben gehört haben, bilden den Anfang des Sprüchebuches. Und wie es zu erwarten ist, geben sie bekannt, worum es in dem Sprüchebuch geht. Es geht um Weisheit und es geht um das daraus folgende Leben in Gerechtigkeit vor Gott. Wenn man sich diesen Predigttext übersichtlich vor Augen führt, ist er folgendermaßen gegliedert. Vers 1 enthält die Überschrift über das gesamte Sprüchebuch. Das heißt, das Sprüchebuch enthält weise Sprüche von König Salomo, die Gott ihm gab. Darauf folgen dann die Verse 2 bis 7 und sie bilden die feierliche Erklärung, die dann als Einleitung ins Sprüchebuch dient. Und diese feierliche Erklärung wiederum unterteilt sich in zwei Abschnitte. In den Versen 2 bis 6 werden die Absicht, die Adressaten und die Spruchformen oder Spracharten des Sprüchebuches genannt. Das Sprüchebuch wendet sich vor allem an junge und unerfahrene Menschen, aber auch an solche, die schon weise sind und in der Verantwortung stehen, andere zu belehren. Das Sprüchebuch verfolgt die Absicht, beiden Gruppen rechte Erkenntnis zu vermitteln und sie zu einem darauf folgenden richtigen Verhalten anzuleiten. Und als Methode, dies zu erreichen, bedient sich das Sprüchebuch besonderer Arten von Sprüchen. Es sind dies Gleichnisse und Rätselsprüche, die Wahrheiten prägnant auf den Punkt bringen, und zwar so, dass sie den Leser zum Nachdenken anregen, ja sogar zum Nachdenken zwingen. So viel zunächst zu den Versen 2 bis 6. Den Höhepunkt der feierlichen Erklärung zum Sprüchebuch bildet, Vers 7. Hier wird die grundlegende Sicht davon zum Ausdruck gebracht, dass die Furcht vor Gott die Voraussetzung und die bleibende Grundlage dafür ist, Weisheit zu erlangen. Und darüber hinaus ist die Gottesfurcht Kern und Inhalt aller wahren Weisheit. Es gibt also keine Weisheit ohne Gottesfurcht in jeglicher Hinsicht. So viel vorab zur Gliederung dieser Verse. Die Predigt unterteilt sich in zwei Punkte. Im ersten geht es um die Weisheit, um ihr Wesen und ihre Bedeutung für das Leben. Im zweiten Predigtpunkt geht es dann um die unlösbare Verbindung von Weisheit und Gottesfurcht. Also der erste Predigtpunkt lautet: Weisheit ist Voraussetzung dafür, das rechte Leben vor Gott zu erkennen und danach zu handeln. Ich lese noch einmal die Verse 1 bis 6. Dieses Buch enthält weise Sprüche von Salomo, dem Sohn Davids, dem König von Israel. Sie lassen uns Weisheit und rechte Unterweisung erkennen und Worte, die von Einsicht zeugen, verstehen. Sie lassen uns rechte Unterweisung annehmen, sodass es zu einem klugen Verhalten führt, nämlich zu tun, was richtig, gerecht und unparteilich ist. So können wir unerfahrene Menschen zu Klugheit, junge Leute zu Erkenntnis und Besonnenheit führen. Lasst die Weisen hören und noch mehr lernen, die, die schon Einsicht haben, weiter Belehrung annehmen. Sie sollen die Sprüche verstehen, die nämlich Gleichnisse sind, und die Aussprüche von Weisen, die nämlich Rätselsprüche sind. Weisheit. Was ist damit gemeint? Die Heilige Schrift kann Weisheit auf einzelne Lebensbereiche beziehen, zum Beispiel sogar auf handwerkliche Tätigkeiten. Für den Bau der Stiftshütte am Berg Sinai war ein gewisser Bezalel zuständig und der konnte deshalb den Bau der Stiftshütte leiten, weil Gott ihn dazu mit Weisheit ausgestattet hatte. Das ist ein Beispiel für Weisheit in einem bestimmten Lebensbereich. Es gibt, besonders im Alten Testament, aber eine eigene Weisheitsliteratur, so nennt man es, weil das Hauptthema in dieser Literatur Weisheit ist. Und dazu gehören im Alten Testament das Buch Hiob, das Buch Prediger, einige Psalmen und eben das Buch der Sprüche. Und in diesen Büchern wird Weisheit auch auf bestimmte Lebensbereiche angewandt, aber hier geht es vor allem darum, die Weisheit in ihrem Wesen umfassend zu verstehen und sie dann auf bestimmte Bereiche anzuwenden. Kurz gefasst kann man sagen, Weisheit, das ist die Gabe, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Weisheit, das ist die Gabe, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist und dann sein Leben danach auszurichten. Es geht um eine Weltanschauung, die der Wirklichkeit dieser Welt entspricht und es geht um das rechte Verhalten, das sich daraus ergibt. Und hierbei ist es wichtig zu sehen, dass das Buch der Sprüche sich nicht nur auf das irdische Leben bezieht. Das Sprüchebuch bezieht sich nicht nur darauf, dass man irgendwie mit diesem diesseitigen Leben gut zurechtkommt, sondern es geht grundsätzlich um das Leben vor Gott. In diesem Leben. Und es geht darum, dass jeder bedenken muss, dass das, was er hier tut, Folgen hat. Nämlich für ein Leben nach dem Tod. Es gibt nur einen, der die Weisheit kennt. Es ist Gott. Gott hat diese Welt erschaffen und so wie diese Welt gemacht ist, bezeugt sie die Weisheit Gottes. Das, was diese Welt zusammenhält und erhält, das weiß Gott alleine. Er selbst erhält diese Welt in seiner Allwirksamkeit. Und Gott allein kennt auch all diese Zweitursachen, deren er sich bedient, um diese Welt aufrecht zu erhalten. Wenn ein Mensch Anteil an dieser Weisheit bekommen will, die nur Gott hat, dann bleibt ihm nur eins. Und das ist grundsätzlich, sie muss ihm gegeben werden. Weisheit muss dem Menschen gegeben werden. Sonst hat er sie nicht. Gott muss sie ihm offenbaren. Gott muss den Menschen innerlich erleuchten, sodass er die Offenbarung fassen kann. So wird er weise. Das Buch der Sprüche Salomos lässt uns, wie Vers 2 sagt, Weisheit und rechte Unterweisung erkennen. Es geht hier um die umfassende Weisheit, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist, und dementsprechend sein Leben zu führen. Diese Weisheit kommt allein von Gott, also haben wir es bei den Sprüchen Salomos nicht mit der Weisheit Salomos zu tun, sondern mit der Weisheit Gottes, die er Salomo gegeben hat. Salomo gibt uns teil an der Weisheit, die Gott ihm geschenkt hat, mit Worten, die der göttlichen Eingebung entsprungen sind. Das, was Gott Salomo offenbart hat, wird mit verschiedenen Wörtern beschrieben. Neben dem Begriff der Weisheit sind es verwandte Begriffe, Einsicht, Klugheit, rechte Unterweisung. All das hat Salomo von Gott empfangen und das gibt er weiter. Die von Gott gegebene Weisheit, die von Gott gegebene Einsicht, all das ist notwendig, um im Leben auf dieser Erde das zu tun und das zu glauben, was vor Gott recht ist. Mit Folgen für die Ewigkeit. Die Weisheit, die innerlich empfangen wird, ist die Voraussetzung dafür, äußerlich in seinem Handeln das Richtige zu tun. Jetzt hat der Gott Israel am Berg Sinai ja sein Gesetz offenbart. Und dieses Gesetz mit dem wahren geoffenbarten Gotteswillen wird im Buch der Sprüche vorausgesetzt. Und es wird dieses Gesetz dann auf viele verschiedene Lebenssituationen angewandt, von denen so konkret im Gesetz selbst nicht gesprochen wird. Zum Beispiel das Thema Faulheit wird so konkret im Gesetz nicht angesprochen. Oder das Thema Freundschaft oder Mittel der Erziehung werden so konkret im Sprüchebuch behandelt, konkreter als im Gesetz. Das nur als Beispiele. Der Adressatenkreis, an den sich die Sprüche wenden, ist umfassend. Alle Menschen sind eingeladen, sich an den Tisch der Weisheit zu setzen und Weisheit zu empfangen. Aber vor allem sind es Menschen, die noch jung und unerfahren sind, die hier belehrt werden sollen. Sie sollen sich durch die Sprüche auf das zukünftige Leben, welches sie in der Welt vor Gott führen, auf dieses Leben sollen sie vorbereitet werden. Sie sollen lernen, ihr Leben vor Gottes Angesicht zu leben. Vorausgesetzt wird in der Unterweisung, dass sie dies nur dann tun, was vor Gott recht ist, wenn ihr innerer Mensch vor Gott recht ist. Das heißt, es geht im Sprüchebuch an keiner Stelle darum, dass man ein äußeres Verhalten einübt, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass der innere Mensch vor Gott recht gemacht wird durch die Weisheit. Und dieser innere Mensch wird natürlich dann erkennbar nach außen in dem rechten Verhalten. Wer von Gott weise gemacht worden ist, der allein kann tun, was vor Gott recht ist. Um unerfahrene Menschen zu unterweisen, bedient sich Gott anderer Menschen, die schon Erfahrung haben. Sie sind Lehrer und sie sind erfahren, weil sie von Gott schon mehr Weisheit empfangen haben als die unerfahrenen Menschen. Und diese Lehrer, die schon viel Weisheit empfangen haben, haben sich auch schon in vielen Situationen des Lebens als gehorsam bewährt. Diese Unterscheidung zwischen erfahrenen, meistens älteren Menschen und unerfahrenen, meistens jüngeren Menschen wird im Sprüchebuch gemacht, aber diese Unterscheidung ist nicht absolut. Auch diejenigen, die schon erfahren sind, die in der Verantwortung stehen, andere zu belehren, sie selbst bleiben davon abhängig, von Gott Weisheit zu empfangen. Sie sind hier den Unerfahrenen ganz gleich. Und darum werden auch die Weisen in Vers 5 angesprochen. Lasst die Weisen hören und noch mehr lernen. Die, die schon Einsicht haben, weiter Belehrung annehmen. Auch das ist ein grundlegender Vers für das Verhältnis in einer Gemeinde zwischen erfahrenen und unerfahrenen Gemeindeglieder. Die, die in der Verantwortung stehen zu lehren, sollen nicht meinen, dass sie schon alles gemeistert haben, aus sich selbst. Sie sollen sich vor Augen führen, dass die Weisheit, die sie haben, wenn es rechte Weisheit ist, eine solche ist, die sie in Demut von Gott empfangen haben. Und die Gott ihnen allein aus Gnade gegeben hat, damit sie sie demütig an die weitergeben, die noch unerfahren sind. Also, von beiden Gruppen, den Unerfahrenen wie den Erfahrenen, den Schülern und den Lehrern, wird Demut verlangt, dass sie gemeinsam auf Gottes Wort hören. Beide zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein Ohr haben, Gottes Wort zu hören. Beide sollen anerkennen, Lehrer und Schüler, dass sie beide nicht aus sich selbst weise sind oder bereits weise geworden sind. Weisheit erkennen beide als Gabe Gottes an, die er denen gibt, die auf sein Wort hören. Noch ein Wort zu der Art der Unterweisung im Sprüchebuch. Es werden dazu Gleichnisse und Rätselsprüche gebraucht. Und dies bezieht sich dann vor allem auf die Sammlung der Sprüche ab Kapitel 10. Das Buch der Sprüche kann man ja grob in zwei Teile einteilen, einer langen Einleitung, Kapitel 1 bis 9. Und dann ab Kapitel 10 bis Kapitel 31 sind es in der Regel kleinere Einheiten, Sprüche. Das Sprüchebuch kann deshalb so viele Themen ansprechen, weil sie eigentlich kein Thema ausführlich behandelt, sondern nur mit einem Kurzspruch auf ein Thema eingeht, dann im nächsten Spruch auf einen anderen Lebensbereich eingeht, aber irgendwann mit einem Spruch wieder zurückkehrt zu einem Thema, was schon mal angesprochen wurde. Und wie geht es hin und her? Und es sind in der Regel kurze, gesalzene Sprüche. Es werden konkrete Situationen vor Augen gemalt, die der Hörer erkennen kann, weil er sie aus seiner Alltagswelt, weil sie aus seiner Alltagswelt stammen. Aber, und das ist jetzt wichtig, der Sinn dieses Bildwortes wird nicht weiter entfaltet. Also es ist in der Regel nicht so, dass da ein Spruch steht und dann ein Doppelpunkt kommt. Lieber Hörer, das und das ist damit gemeint, falls du es noch nicht verstanden hast. Sondern der Spruch wird gesetzt und der Leser oder Hörer sitzt erstmal davor. Er wird gezwungen, bei diesem Bildwort zu verweilen und sich darüber Gedanken zu machen, was es bedeutet. Die Erklärung des Bildworts ist nicht beliebig, sondern was es bedeutet, steckt in dem Bildwort selbst drin. Aber der Leser muss nachdenken, er muss dahinter steigen, damit er erkennt, was gemeint ist. Der Lernende wird also gefordert, er wird innerlich aktiviert. Und auf diese Art drückt ihm das Gleichnis oder der Rätselspruch Gottes Weisheit ein, die in ihm enthalten ist. So tun es also die Bildworte im Sprüchebuch Salomos. Gott hat auch andere Methoden, uns in der Heiligen Schrift seine Weisheit kundzutun. Es gibt Erzählungen. Die ganzen Geschichtsbücher im Alten Testament etwa. Es gibt Gesetzesvorschriften. Es gibt prophetische Mahnungen. Es gibt Visionen der Propheten. Es gibt Briefe im Neuen Testament, Loblieder. Die ganze Heilige Schrift benutzt Gott, um Menschen weise zu machen. Und die Weisheitsliteratur ist eine Form darin, aber eine nicht geringzuschätzende. Denn die Sprüche, das Buch Hiob und das Buch Prediger, machen die Weisheit und wie man sie erlangt, eben ausdrücklich zum Thema. Das heißt, diese Bücher geben vor allem Anleitung dazu, wie wir uns der Heiligen Schrift insgesamt zuwenden. Also bei der Frage, wie sollen wir die Heilige Schrift lesen? Wie sollen wir ihr begegnen? Darüber geben vor allem die Weisheitsbücher Auskunft. Und dabei heben sie alle eins nachdrücklich hervor. Weisheit hat nichts damit zu tun, für sich selbst klug zu werden. Weisheit hat nichts damit zu tun, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Sondern Weisheit hat vor allem mit der Furcht vor Gott zu tun. Und das ist das Thema des zweiten Predigtpunktes. Gott zu fürchten ist Voraussetzung dafür, Weisheit zu erlangen und ist bleibender Kern der Weisheit selbst. Salomo schreibt in Vers 7, die Furcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, aber Narren verachten Weisheit und rechte Unterweisung. Dieser Vers ist einer der wichtigsten Verse in der Heiligen Schrift, wenn es darum geht, wie lesen wir die Heiligen Schrift? Antwort: mit der Furcht vor Gott. Dieser Vers bildet den Abschluss der feierlichen Einleitung zum Sprüchebuch. Er bildet auch den Höhepunkt in der Präambel. Das heißt, bevor der Leser jetzt im Sprüchebuch weiterliest, bevor er sich mit den Inhalten der Weisheit beschäftigt, wird ihm dies vor Augen gestellt. Dieser Vers ist das Eintrittstor in das Sprüchebuch und in die gesamte Bibel schlechthin. Dieser Vers soll für den Leser stetiger Begleiter beim Lesen jedes Verses in der Heiligen Schrift sein. Wenn er diesen Vers nicht beherzigt, bleibt ihm der Inhalt der Schrift verschlossen. Es kann sein, dass er die Grammatik versteht, dass er sogar die Grundsprachen gelernt hat, dass er die Aussagen der Verse nacherzählen kann, aber es kann sein, dass bei all dem seinem inneren Menschen die Weisheit der Verse verborgen bleibt. Warum? Weil sie nicht mit Intelligenz in erster Linie empfangen werden, sondern durch die Gottesfurcht. Ohne dass ein Mensch Gott fürchtet, empfängt er keine Weisheit. Ich weiß nicht, ob uns die Bedeutung dieser Aussage vor Augen steht. Wer Gott nicht fürchtet, wird ihn nie kennenlernen. Wer Gott nicht fürchtet, hat einen anderen Gott, als ihn die Heilige Schrift offenbart. Sind dies Sprüche 1, Vers 7 die grundlegendste Aussage der Heiligen Schrift zur, was man biblische Hermeneutik nennt, also die Lehre davon, wie versteht man die Heilige Schrift? Wer irgendetwas in der Heiligen Schrift verstehen will, wirklich verstehen will, tut dies nur, wenn er Gott fürchtet. Gut, was heißt es, Gott zu fürchten? Gott zu fürchten heißt, zu erkennen, dass man in allen Dingen von Gott, und zwar letztlich von ihm allein, abhängig ist. Und dies bezieht sich besonders darauf, Gott und seine Offenbarung zu erkennen. Und hier scheint sich ein Widerspruch zu ergeben. Einerseits, sagen wir, ist die Furcht vor Gott die Voraussetzung dafür, Weisheit zu erlangen. Das ist das eine. Und andererseits, sagen wir, ist jemand, der erkannt hat, in allem von Gott abhängig zu sein, der also Gott fürchtet, der ist schon weise. Also Gottes Furcht ist einerseits Voraussetzung zur Weisheit und gleichzeitig der zentrale Inhalt wahrer Weisheit. Hier von einem Widerspruch zu sprechen, wäre nicht richtig, aber wir stehen hier vor einem Geheimnis, das wir so nicht auflösen können. Die Furcht vor Gott beinhaltet zentral die Erkenntnis, nicht aus sich selbst heraus weise zu sein. Dies aber ist der Anfang der Weisheit und ihr bleibender Kern. Je mehr ein Mensch von Gott weise gemacht wird, umso mehr lernt er auch, Gott zu fürchten. Das heißt, je mehr ein Mensch an sich selbst erfährt, dass er von Gott Weisheit geschenkt bekommen hat, umso mehr wächst gleichzeitig in ihm das Bewusstsein, dass er aus sich selbst heraus nichts ist. Dieser Mensch sagt dann nicht, dass er, ich weiß, dass ich nichts weiß, sondern er bekennt dann, was ich weiß und erkannt habe, habe ich allein durch Gottes Gnade empfangen. Und es ist sinnvoll, in diesem Zusammenhang zwei grundlegende biblische Aussagen miteinander zu verbinden, die das Verhältnis von Gottes Furcht und Weisheit zum Ausdruck bringen. Die eine Aussage haben wir in Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die zweite Aussage finden wir in Hiob Kapitel 28. Haben wir in der Schriftlesung gefunden am Ende des Kapitels. Die Furcht vor dem Herrn, sie ist Weisheit. Kommen wir von der Furcht, von der Weisheit dahin, noch einmal die Furcht vor Gott zu definieren. Was ist das? Die Furcht. Die Furcht vor Gott ist eine innere Haltung, können wir sagen. Die Furcht vor Gott ist eine innere Gesinnung. Ja, wir können sagen, es ist ein Gefühl. Ein Gefühl von Furcht. Hier am nächsten kommt die Demut. Die Furcht vor Gott und die Demut. Im Buch der Sprüche werden die beiden sehr eng nebeneinander gestellt. In Sprüche 15, Vers 33 zum Beispiel heißt es, die Furcht vor dem Herrn ist Erziehung zur Weisheit. Und der Ehre geht Demut voran. Furcht vor Gott und Demut werden hier nebeneinander gestellt. Die Furcht vor Gott ist Voraussetzung zur Weisheit, die Demut ist die Voraussetzung zur Ehre, die dem Weisen zuteil wird. Oder Sprüche 22, Vers 4, die Folgen der Demut und der Furcht des Herrn sind Reichtum, Ehre und Leben. Sprüche 22, Vers 4, die Folgen der Demut und der Furcht des Herrn sind Reichtum, Ehre und Leben. Das ist nicht nur auf dieses Leben bezogen, hier auf der Erde. Sondern es bezieht sich auf das ewige Leben. Dort hat es seine Erfüllung. Also, Gott, die Furcht vor Gott und die Demut vor Gott hängen ganz eng miteinander zusammen. Beide helfen sich wechselseitig einander zu erklären. Wenn wir wissen, was Demut vor Gott ist, dann wissen wir auch, was es heißt, Gott zu fürchten. Demut ist auch eine innere Haltung. Was für eine Haltung oder wie fühlt sich ein Demütiger? Demut ist in ihrem Kern gefühlte Kleinheit vor Gott. Dass jemand zutiefst das bejahen kann, ich bin ein durch und durch abhängiger Mensch von Gott. In mir und aus mir bin ich nichts. Alles, was ich bin und habe, empfange ich von einem gnädigen Gott. Demut beinhaltet nicht, dass sich jemand kleiner macht, als er ist, dass er betont, geduckt geht. Der Demütige hat vielmehr gelernt, sich selbst richtig einzuschätzen. Er hat erkannt, dass er in allen Dingen von Gott abhängig ist. Er hat erkannt, dass Gott ein Wesen von überwältigender Herrlichkeit ist. Was den Demütigen seine Kleinheit fühlen lässt, das ist die Offenbarung der Größe, der Heiligkeit, der Allmacht und der Gnade Gottes. Der Demütige fürchtet Gott, aber er bejaht gerade den Gott, den er fürchtet, von ganzem Herzen. Der Demütige freut sich daran, dass der Gott, den er fürchtet, so ist, wie er ist, eben Gott und kein von Menschen gemachter Götze. Der Demütige liebt diesen Gott, den er fürchtet. Nur diesem Gott, den er fürchten gelehrt hat, vertraut er in allen Dingen. Der Demütige fürchtet Gott. Er hält sich selbst nicht für weise, sondern er hört auf das, was Gott sagt. Er vertraut darauf, dass Gott ihn durch sein Wort weise macht. Der Charakter, der dem Demütigen entgegensteht, von dem ist am Ende von Vers 7 die Rede. Narren verachten Weisheit und rechte Unterweisung. Hier haben wir ein Beispiel dafür, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, ein hebräisches Wort mit einem entsprechenden Wort im Deutschen wiederzugeben. Narr oder Tor oder Dummkopf. Man muss erklären, was gemeint ist. Der Narr oder Dummkopf ist zu unterscheiden von jenen unerfahrenen Menschen, die in Vers 4 angesprochen werden. In Vers 4: So können wir unerfahrene Menschen zu Klugheit, junge Leute zu Erkenntnis und Besonnenheit führen. Unerfahren sind auch die Menschen, die in Vers 7 angesprochen werden, also die Narren oder die Dummköpfe. Also in gewissem Sinne sind die unerfahrenen jungen Leute, in Vers 4, und die Narren in Vers 7 einander verwandt. Sie sind nicht weise. Aber worin liegt der Unterschied? Der unerfahrene junge Mensch, der in Vers 4 angesprochen wird, ist nicht weise und er weiß, dass er nicht weise ist. Der Narr in Vers 7 ist genauso wenig weise wie der Unerfahrene, aber er denkt, dass er weise ist. Und das ist sein Tod. Der Narr fürchtet Gott nicht. Er verachtet die Belehrung durch Gottes Wort. Der unbelehrbare Narr, der von Gott nichts wissen will, der glaubt, dass Gott ihm nichts sagen kann, ist in seinem Inneren ein hochmütiger Mensch. Er tritt damit im Gegensatz zu dem Demütigen. Der Demütige fühlt sich vor Gott klein und abhängig. Gottes Größe hat sich seinem inneren Menschen eingeprägt. Er bejaht es, von Gott abhängig zu sein. Der Hochmütige, der Narr, hält sich selbst für groß. Er fühlt sich unabhängig und selbstständig in seinen Entscheidungen. Er glaubt, dass er selber festlegen kann, was für ihn gut und richtig ist. Weil er weiß, was richtig ist, meint er, dass alles, was er weiß, nicht in Frage gestellt werden kann. Dieser Narr, dieser hochmütige Mensch, der kann durchaus einmal seine Meinung ändern. Aber es ist nicht ein äußerer Rat oder eine Belehrung durch Gottes Wort, die ihn ändert. Es ist einfach, es entspringt auf diese Meinungsänderung, die er vollziehen mag in seinem Leben, auch sie entspringt seinem törichten Wesen. Er wechselt also von einer Narrheit in die andere. Aber nie wird er wirklich hören, was Gott ihm in seinem Wort sagen möchte. So haben wir am Ende von Vers 7 diesen unbelehrbaren und hochmütigen Narren. Er steht als abschreckendes Beispiel, wie wir uns dem Buch der Sprüche auf keinen Fall nähern sollen. Einem Dummkopf, der sich selbst für weise hält, dem bleibt das Buch der Sprüche, für den bleibt die ganze Heilige Schrift ein Buch mit 7 Siegeln. Es gibt keine Weisheit ohne Gottesfurcht. Weisheit ist Voraussetzung dafür, das rechte Leben vor Gott zu erkennen und danach zu handeln. Weisheit zu erlangen ist bleibender Kern der Weisheit selbst. Der Weise ist demütig und fürchtet Gott und dadurch beschenkt ihn Gott mit noch mehr Weisheit. Und wenn er dann noch mehr Weisheit empfängt, führt das dazu, dass er noch demütiger wird und noch mehr lernt, Gott zu fürchten. Und dann schenkt ihm Gott noch mehr Weisheit. Und er wird noch demütiger und fürchtet Gott noch mehr. Liebe Geschwister, wenn euch irgendjemand begegnet, der sich selbst für weise hält, könnt ihr sicher sein, dass er die Gottesfurcht nicht kennt. Ein Vorbild eines Weisen, der schon weise gemacht worden ist, aber von Gott demütig weitere Lektionen gelernt hat, ist Hiob. Mit Hiob möchte ich schließen. Hiob war schon weise, bevor ihn Gott leiden ließ. Es wird von Gott selbst freimütig bekannt, dass es keinen weit und breit gegeben hat wie Hiob, der Gott gefürchtet hat. Gott prüft Hiob, er lässt ihn schwer leiden und er erteilt Hiob in diesem Leiden eine weitere Lektion. Hiob muss in dieser Lektion, in seinem Leiden, muss er erkennen, dass er aus sich heraus nichts lernen kann. Wieder und wieder muss Hiob seinen Freunden bekennen, dass er diese Situation, in der er steckt, nicht versteht. Die Freunde haben es schon gar nicht verstanden. Aber Hiob bekennt auch, er klagt vor Gott. Ich verstehe es nicht. Wozu lässt du mich leiden? Und Hiob lässt sich durch die Freunde auch dazu verführen, dass er nicht nur gegen Gott klagt, sondern ihn teilweise auch anklagt und gegen Gott rebelliert. Hiob lässt sich dazu hinreißen, Gott aufzufordern, dass er sich vor Hiob rechtfertigt. Dass Gott Hiob das erklärt. Was machst du mit mir? Und daraufhin, in Hiob Kapitel 38, ergreift Gott selbst das Wort. Das sind die sogenannten Gottesreden am Ende des Buches Hiob. Und da bekennt Hiob nach der ersten Rede: Ich bin zu gering, Herr. Achten wir darauf. Das ist das Bekenntnis eines Gedemütigten. Ich bin zu gering. Was soll ich erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Ich habe mehr geredet, als ich sollte. Noch einmal tue ich es bestimmt nicht mehr. Hier bekennt sich, klein vor Gott zu sein, der aus sich selbst heraus nicht weise ist. Hier bekennt sich dazu, von Gott abhängig zu sein und allein von Gott Weisheit zu empfangen. Und wenig später, nachdem Gott ein zweites Mal zu Hiob geredet hat, bekräftigt Hiob alle eigenen Ansprüche aus sich heraus weise zu sein. Und wir müssen bedenken, dass dieses Bekenntnis von einem Mann stammt, der wahrscheinlich viel weiser war als wir alle zusammen. Und mit seinem Bekenntnis am Ende des Buches Hiobs ist er uns ein Vorbild an Gottes Furcht. Ist er uns ein Vorbild, Weisheit in aufrichtiger Demut zu empfangen. Am Ende bekennt Hiob, damit schließe ich: Ich habe erkannt, dass dir nichts unmöglich ist. Denn alles, was du planst, das führst du auch aus. Du fragst, warum ich deinen Plan anzweifle und rede dabei selbst ohne Wissen und Verstand. In meinem Unverstand habe ich geredet von Dingen, die mein Denken übersteigen. Du hast mich aufgefordert, zuzuhören und dann auf deine Fragen zu erwidern. Ich kannte dich ja nur vom Hören sagen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Ich schäme mich für alles, was ich sagte. In Staub und Asche nehme ich es zurück. Amen.